Wir werden uns heute in Forschung aktuell schwerpunktmäßig mit den Forschungs- und Technologieexponaten in Hannover beschäftigen. Ich versuche jetzt, Gerd Pasch zu erreichen. Hallo Gerd Pasch.
Ja, hier ist er. Aus Hannover, von dem Stand der nordrhein-westfälischen Hochschulen, exakt in der Halle 7. Aber die Halle 7 ist ja seit über 10 Jahren die Halle, in der die Großforschungseinrichtungen aus Industrie und Hochschulen und Technologiezentren aus der ganzen Bundesrepublik zusammenkommen und ausstellen, was sie so in den letzten Jahren erdacht und erforscht haben. Hier auf dem Stand der nordrhein-westfälischen Hochschulen sind insgesamt 24 Hochschulen vertreten, Fachhochschulen, Universitäten, technische Hochschulen, und 37 Exponate sind zu sehen. Das Ganze ist aufgebaut in einer riesen Arena, die so mehr einem antiken Labyrinth nachempfunden ist. Und wenn man dann so da durchgeht über ein Forum, kommt man sogar eine Treppe hinauf. Und das erinnert mich sehr an den Altar der Wissenschaft, vielleicht so auch noch ein bisschen an den Elfenbeinturm. Aber das Ganze ist eine sehr gute designerische Lösung von Michael Barkowiak aus Wuppertal, der mit 5 Studentinnen das hier alles geschaffen hat. Und die Einrichtungen, die hier zu sehen sind, stehen alle so unter dem großen Generalthema der Hochschulen, der Messe überhaupt. Dem haben sich auch die Hochschulen verschrieben: antreiben, steuern, bewegen. Und das können vor allen Dingen Computer und computergesteuerte Roboter, über die Wolfgang Nölke ein bisschen mehr zu erzählen weiß.
Ja, hier ein wenig weiter, Gerd Pasch, antreiben, steuern und bewegen. Das ist ja das Schwerpunktthema dieser Hannover Messe. Und so, um überhaupt etwas zu bewegen zu können, ist ja auch eine Energiequelle möglich, nötig. Und die Uni Bonn stellt ein Formiat Luft-Sauerstoff-Zellen-Verbrennungselement vor, die den Brennstoff ohne Wärmeverlust in Energie umwandelt. Nun aber zu dem sich bewegenden Roboter. Hier tastet sich zitternd ein Roboter in das Bohrlach eines Plexiglasblocks. Und gebraucht wird dieser fühlende Roboter, um vielleicht Bolzen in eine nicht genau zentrierte Radnabe sicher einzuführen. Aber Professor Wolfgang Ziegler von der Fachhochschule Düsseldorf, dieser Roboter lässt sich auch an der Hand führen.
Eine Handführung ist für einen Roboter normalerweise nicht möglich, denn wenn ich ihn führen will, wehrt er sich dagegen. Wenn ich einen Roboter per Hand führen will, um ihn eine Bahnkurve beizubringen, dann ist das eine Programmierungsart, die in wenigen Sekunden eine komplette Bahnkurve eine Programmierung möglich macht. Und diese Arbeit, die braucht normalerweise eine halbe Stunde, wenn man den Roboter nicht per Hand führen kann. Und diese Handführung erfordert, dass der Roboter meine Kräfte fühlt.
Er kann also lernen, wie ich es ihm bringe, genau wie ein kleines Kind. Ich gehe mal einen Stand weiter, und dort haben wir den fühlenden Roboter. Er sieht, woran er arbeitet, und er sieht auch, was er schweißt. Wir hören es im Hintergrund. Vor allem sieht er, wie die Schweißnaht geworden ist. Ich muss mich jetzt hier mal verkriechen hinter dieser Sichtblende. Und die RWTH Aachen hat diesen riesigen Schweißroboter entwickelt. Lothar Zuckner, wie läuft dieser Schweißvorgang technisch ab?
Unser Projekt stellt hier eine CAD-Anwendung vor. Und zwar wollen wir hier mit Hilfe einer CAD-Anlage unmittelbar einen Roboter führen. Das hat aber folgendes Problem: entweder die Bauteiltoleranzen oder aber die Positioniertoleranzen des Systems oder des Bauteils. Die sind meistens so groß, dass man den Roboter zusätzlich durch Sensoreinsatz führen muss. Und dies demonstrieren wir hier an einem Beispiel. Um ein kleines Beispiel für die Wirkungsweise des CAD-Systems zu zeigen, haben wir hier ein kleines Beispiel aufgebaut. Und zwar lassen wir hier von irgendwelchen Leuten, die hier an uns vorbeikommen, auf einem Grafiktablett der CAD-Anlage ihre Unterschrift oder irgendwelche Initialen schreiben, die wir ihnen dann auf ein kleines Blech draufschmeißen.
Genau das passiert jetzt gerade hier mit meinem Namen im Hintergrund. Und während der Roboter hier Präzisionsarbeit leistet und zusieht, was daraus geworden ist, möchte ich mal zu Teda Minte geben. Sie hat ja sicherlich einige aktuelle Meldungen mitgebracht.
Ja, soll ich mal reinreden? Ja, weiter. Gut, hallo Gerd, wie geht's? Na, bist du schon rumgekommen hier?
Also wir sind jetzt, Teda Minte steht gerade vor mir. Sie hat sich hier auf der Messe umgeguckt in anderen Hallen, und sie hat da etwas entdeckt, was sie uns jetzt vorstellen kann.
Ja, die Spraydose. Soll ich jetzt gleich losreden? Ist es schon live? Achso.
Sie ist ein bisschen verwirrt, weil wir hier mitten in dem Stand stehen, in dem Gewirr von Leuten und Geräten. Und sie hat sich ein bisschen vorbereitet über die wiederverwendbare Spraydose, die sie entdeckt hat. Und darüber erzählt sie uns jetzt auch.
Ja, Spraydosen, das wissen wir bekanntlich, sind ein Zeichen für Umweltbelastung geworden. Sie können entweder Treibgas enthalten, das die Ozonschicht zerstört, oder sie sind eine Abfallbelastung. In meinen Händen halte ich nur eine Spraydose, die einen Beitrag für den Umweltschutz sein soll. Sie arbeitet nämlich nur mit Druckluft und nicht mit Treibstoff. Und, das ist das Neue, sie kann wiederverwendet werden, das bis zu 200 Mal. Möglich ist dies durch ein neues System, das Spraydosen füllt. Die Spraydosen werden mit einfachen Handgriffen auf das neu entwickelte System gesetzt und mit dem Druckknopf kann dann entschieden werden, welches Produkt da reinkommen soll. Rentabel ist dann solches Spraydosenfüllsystem für jeden mittelständischen Betrieb, denn, so wurde mir gesagt, bis zu 100 Spraydosen werden dort verbraucht und dann einfach weggeschmissen.
Das Problem, das wir gerade hatten, war, dass Teda Mint überhaupt keinen Kopfhörer hat und mithört, was wir hier inzwischen alles mitbekommen und erzählt bekommen haben von Wolfgang Nölke an dem Roboter. Wir stehen aber wieder vor einer kleinen Roboteranlage, einer Mini-Ausgabe und CAD war eben das Stichwort. Das ist auch ein Labor an der Fachhochschule Lippe, das sich damit beschäftigt. Wolfgang Nerretter, der Leiter dieses Labors, hat etwas entwickelt, was mit Leiterbahnen zu tun hat, mit Leiterplatten, die in der elektronischen Anwendung, in der Elektronik angewendet werden. Herr Nerretter.
Ja, diese Leiterbahnen werden, das ist das Neue an unserer Entwicklung, nicht geätzt, sondern gefräst. Und zwar entscheidend wichtig mit einer einfachen und kostengünstigen Standardanlage.
Das können wir auch vorführen. Das ist ein handelsüblicher Elektrobohrer, der aber mit einer ganz, ganz feinen Bohrspitze oder Frässpitze ausgestattet ist. Und das Interessante ist, dass ja das Ganze funktioniert mit einem Computer verbunden. Auf dem Computerbildschirm wird im Grunde genommen die Bahn, die die Leitung zwischen Transistoren, Widerständen, ICs verbinden sollen. Diese Bahnen werden aufgezeichnet und anschließend mit diesem elektrischen Fräser in die hauchdünne Kupferfolie hineingebracht. Und man rechnet, und der Computer rechnet auch ganz genau auf, wie die Form der Leitung ist, wo sie entlang führt. Er rechnet auch die Umleitungen aus und führt anschließend den Bohrer, den Fräser exakt an die Stelle. Am Ende eines kurzen, vielleicht eines 20-minütigen Fräsens, Bohrens, ist auf einer postkartengroßen Kupferplatte genau die elektrischen Verbindungsleitungen aufgetragen. Und das Ganze bei einer Kupferleitung, die da so dick ist wie ein Haar, 0,035 Millimeter. Herr Nerretter, wer kann denn sowas anwenden?
Das sind einmal Kleinfirmen, die keine ETS-Anlage sich leisten wollen. Zum anderen aber, das haben hier Kontakte auf der Hannover-Messe ergeben, auch die Entwicklungsabteilungen von Großfirmen, die also sehr schnell ein Muster ihrer Elektronikschaltung entwickelt haben wollen. Das dauert in einem Haus einer Großfirma etwa 4 Tage, wurde mir berichtet. Und mit unserer Anlage könnte das also nach der Entwicklung der Schaltung in der CAD-Anlage etwa 1 Stunde dauern. Und damit auch ein entscheidender Kostenvorteil in einer Großfirma.
Und der Vorteil auch, dass hier keine umweltschädigenden, ätzenden Chemikalien anfallen, sondern das Ganze nur ein bisschen Staub erzeugt, der mit einem Staubsauger auch abgezogen wird. Leiterbahnen, Leiterplatten, die möglicherweise eingesetzt werden in einer neuen Generation von Hochleistungsrechnern. Denn vor 25 Jahren gab es ja so einen Stichtag, da hat eine große Computerfirma auf ein neues System umgestellt. Stehen wir heute auch wieder an so einer Schwelle, Wolfgang Nölke, wenn wir von dem neuen Parallelrechner etwas erfahren können?
Ja, das Zauberwort dieser Messe, Gerd Pasch, heißt ja Suprinum. Übersetzt heißt das Superrechner für numerische Anwendungen. Und ihn gibt es ja nur in der Bundesrepublik, diesen einzigen Rechner mit 5 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Er ist zusammengesetzt aus 256 parallel laufenden Knotenrechnern. Und Dr. Klaus Peinze, Sie sind Geschäftsführer der Suprinum. Was leistet dieser Rechner? Wo wird dieses Gerät einst Verwendung finden?
Die 5 Milliarden Rechenoperationen, die dieser Rechner leistet, werden nachgefragt, vorwiegend im Forschungsbereich, im Universitätsbereich, aber auch in der Industrie. Es ist ein immenser Rechenzeitbedarf festzustellen, etwa im Forschungsbereich in den Gebieten Physik, Kernphysik, Chemie, aber Meteorologie auch und vielen anderen Gebieten. In der Industrie wird der Rechner Verwendung finden, um verbesserte Autoprofile zu rechnen, verbesserte Motoren zu erzeugen. Es geht hier darum, wirtschaftlichere Maschinen zu konstruieren, die Umwelt zu schonen, das Wetter präziser vorauszusagen und insgesamt uns zu unterstützen.
Denken wir ja allein mal an die bildgebenden Verfahren. Da bedarf es ja jedes bei Bewegtbildern für jedes einzelne Bewegtbild einer Vielzahl von Rechenoperationen, die hier sehr schnell ausgeführt werden können. Eine Frage, ist das jetzt das Aus für den normalen Vektorrechner? Ist überhaupt eine Kopplung möglich mit normalen althergebrachten Rechnern?
Wir sehen hier nicht das Aus für den normalen Vektorrechner. Ich darf darauf hinweisen, dass Supremum auch ein Vektorrechner ist, der zusätzlich zur Vektorleistung nochmal die Parallelität einbringt und in neue Dimensionen von Rechnerleistung vorstößt.
Ich kann mir vorstellen, dass Teda Minte noch einige aktuelle Meldungen hat.
Sie hat sich umgeschaut, muss ich sagen, Wolfgang Nölke, heute auch auf einem Stand des Vereins der deutschen Ingenieure, vor allen Dingen bei den Ingenieurinnen, Teda Minte.
Frauen sind auf der Technik nicht mehr nur Petersilie zum Buffet, sondern auch zunehmend Teilnehmerinnen oder bieten selber Produkte an. In der Halle 1 Jugend und Technik findet sich unter anderem ein Stand zum Thema Frauen und Technik. Hier stehen Studentinnen und berufstätige Frauen aus der technischen Branche und wollen Frauen Mut machen zum Studium in technischen Berufen. Immer noch seien es vielfach Vorurteile in der Familie und Schule, die junge Mädchen davon abhalten, sich an die Metallbank zu stellen oder Chemie zu büffeln. Eine Presseerklärung des Deutschen Ingenieurinnenbundes zur Messe weist darauf hin, dass nur 2-3% Frauen überhaupt Maschinenbau studieren. Bei der Elektrotechnik sitzen immerhin 7% Frauen in den Hörsälen. Auf wissenschaftlichen Stellen findet man dann fast gar keine Frau mehr. Für den Deutschen Ingenieurinnenbund kann hier nur eine gezielte Frauenförderung und Quotierung Abhilfe schaffen.
Und noch etwas von den englischen Worten Hardware und Software haben Sie schon gehört, aber jetzt gibt es ein neues Artware. Es gibt eine Ausstellung von 16 Künstlern, die Hard- und Software einsetzen, so selbstverständlich wie Pinsel und Farbe. Sie greifen auch auf herkömmliche Kunstmaterialien zurück und schaffen eine Verbindung zwischen alten und neuen Ausdrucksmitteln. Und nun, denke ich, Edgar Forschbach, ist es... Ja. An der Zeit auch ein bisschen mal aus Köln was zu hören.
Ja, also Dankeschön, Gerd Pasch. Wir verlassen jetzt vorübergehend einmal die Technologiehalle in Hannover. Vielleicht schaffen wir es, dass wir später noch einmal dorthin zurückgehen. Aber jetzt gehen wir zuerst mal nach Friedrichshafen am Bodensee. Dort findet seit gestern die Aero genannte Fachmesse für Flugsport statt. Thomas Wagner fiel dort ein ungewöhnliches Flugzeug auf, ein nur Flügelsegelflugzeug. Also ein Segelflugzeug, das nur aus einem Flügel besteht, sonst nichts. Kein Rumpf, kein Heck, kein Bug.
Also ich denke, man muss dieses erste nur Segelflugzeug in Kunststoffbauweise ein bisschen beschreiben. Das hat also kein Leitwerk, keinen eigentlichen Flugkörper, sondern es besteht einfach aus einem Flügel und auf diesem Flügel befindet sich wiederum so ein Cockpit, ein ganz kleines Cockpit. Nur Flügelflugzeuge, die gab es ja schon in den 40er und den 50er Jahren. Die waren allerdings aus Holz. Nun gibt es das erstmals aus Kunststoff. Dirk von Werne, Sie sind von der Akademischen Fliegergruppe in Braunschweig, die dieses Flugzeug hier entwickelt hat in Friedrichshafen. Was ist da neu dran? Warum war bisher nicht möglich, sowas in Kunststoff schon zu bauen?
Dieses Nurflügelflugzeug bietet den Vorteil, dass durch die Leitwerke, die wegfallen, einiges an Widerstand eingespart werden kann. Wir sind im Segelflug immer hinterher, die Leistung möglichst groß zu halten. Da liegt dieser Nurflügel auf der Hand.
Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das auch völlig andere Flugeigenschaften hat, wie so ein herkömmliches Segelflugzeug.
Ja, das ist richtig. Der ganze Momentenhaushalt ist auf einem kleineren Niveau. Das Flugzeug hat eine sehr geringe Trägheit um die Querachse und deswegen ist es etwas empfindlich dort.
Also ich habe mir sagen lassen, dass bei der Konstruktion ein Problem zunächst mal eine Art unüberwindbare Hürde darstellt. Flugzeugkonstrukteure sagen dazu Flatterprobleme. Das heißt also, das Flugzeug gerät in Schwingungen. Schwingungen, die aufgrund der Luftturbulenzen immer stärker werden und die auch mit der Konstitution des Materials zusammenhängen. Wie hat man jetzt dieses Problem speziell hier bei diesem Nurflügelflugzeug in den Griff bekommen?
Ja, aufmerksam darauf wurden wir bei der Erprobung eines Flugmodells, das die Flugeigenschaften schon mal ein bisschen demonstrieren sollte. Dieses Modell flatterte. Daraufhin merkten wir, dass etwas unternommen werden musste. Die Flügelform des Flugzeuges wurde noch etwas geändert, die Pfeilung in Rumpfnähe zurückgenommen. Aber der wesentliche Erfolg kam erst, als wir uns auf ein neues Material stürzten, das bisher im Flugzeugbau noch nicht angewendet wurde. Und zwar ist das eine hochsteife Kohlefaser, die sogenannte Hochmodulfaser. Für diese Faser mussten allerdings erst Festigkeitsuntersuchungen gemacht werden, um sie für die Luftfahrt zuzulassen. Und wir mussten uns ein Fertigungsverfahren überlegen, das praktikabel ist. Die Faser gilt als sehr schwierig zu verarbeiten, weil sie spröde ist und leicht zerfasert. Nun, nach einiger Zeit ist das auch gelungen. Und so ist die SB-13 das erste Flugzeug, wo die Hochmodul-Kohlefaser eingebaut ist. Und die Geschwindigkeit, bei der das Blatt dann aufgetreten wäre, wäre mit herkömmlicher Kohlefaser 120 km/h gewesen. Und jetzt ist die Flattergeschwindigkeit auf 280 km/h angehoben worden. Die ist also jetzt außerhalb des angestrebten Flugbereiches.
Also 280 km in der Stunde ist er nicht schnell, dieser nur Flügelsegler. Wie schnell ist er denn maximal?
Zurzeit ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit für 210 km/h angestrebt und das reicht auch völlig aus. Man muss im Überlandflug, um eine hohe Reisegeschwindigkeit zu erreichen, eher bei mittleren Fluggeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h fliegen, um eine gute Gleitzahl zu haben. Das heißt, um die Höhe, die man in der aufsteigenden Warmluft erkurbelt hat, also im Kreisflug, wenn man hochgestiegen ist, um diese Höhe in eine möglichst große Strecke umzusetzen. Wenn man schneller fliegen würde, würde man zu viel Höhe wieder verlieren, die man mühsam wieder ersteigen müsste.
Nun hat die Entwicklung in Braunschweig ja begonnen, 1982. Nun erst, also 7 Jahre später, ist sie abgeschlossen worden, so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass da im Mittelpunkt auch ganz gravierende Sicherheitsprobleme standen. Denn wenn man sich so herkömmliche Segelflugzeuge anschaut, die haben ja zur Stabilisierung zum Beispiel das Leitwerk am Heck, das fällt hier weg. Wie wird dann sowas speziell ausgeglichen?
Die Steuerelemente sind im Flügel integriert und es ist also möglich, auch mit diesem kleineren Momentenhaushalt an den gepfeilten Flügel außen, also etwas weiter hinten, Steuerflächen anzubringen und die Stabilität sicherstellen. Und wenn Sie gerade die Sicherheit angesprochen haben, dieses Flugzeug hat erstmals im Segelflug ein Rettungssystem, das im Notfall beim Unfall den Ausstieg des Piloten mit dem Fallschirm überflüssig machen würde. So etwas kostet immer viel Zeit. Hier wird also direkt ein Fallschirm aktiviert, der das ganze Flugzeug zur Erde bringt, sodass der Pilot sich nicht erst aus dem Cockpit herauswinden muss.
Ja, diese Flugsportmesse am Bodensee ist noch bis Sonntag geöffnet. Und jetzt haben wir 16:53 Uhr. Ich versuche nochmal Hannover zu erreichen. Gerd Pasch, hören Sie mich?
Hannover ist da. Gerd Pasch steht jetzt auf dem Stand der Uni Bonn, hier auf dem Gemeinschaftsstand der Hochschulen Nordrhein-Westfalen. Und wir wissen ja alle, seitdem das Ozonloch über der Antarktis bekannt geworden ist, dass es wichtig ist zu wissen, wie stark ist denn so eine Ozonschicht. Und dazu bedarf es Messapparaturen. Eine Messapparatur oder ein Messverfahren wird aus München bekannt, nämlich eine Laserapparatur, die das Konzentrationsprofil des stratosphärischen Ozons bestimmen kann. Aber ich stehe hier vor einem kleinen Kasten. Er ist mit Goldpapier eingepackt, hat eine Kantenlänge von etwa 20 cm, zwei Schläuche, Luftschläuche, breite, dicke Schläuche, wie vom Staubsauger, gucken da heraus. Aber es sind auch ein paar elektrische Strippen dran, Leitungen dran zu einem Messgerät. Und das Ganze ist eine Messsonde, die von einem Ballon getragen wird und bis in eine Höhe von 40 Kilometern über der Erdkruste in der Atmosphäre nach ozonhaltiger Luft Ausschau hält. Und das Ganze funktioniert wie, Winfried Spencer?
Das funktioniert so, indem wir durch diesen Kanal die ozonhaltige Luft in die Messsonde einsaugen, und zwar mit Hilfe eines sehr starken Ventilators. Die ozonhaltige Luft reagiert dann mit einer Farbstoffschicht, die aufgetragen ist auf einem Träger. Und durch diese chemische Reaktion wird Licht frei. Dieses Licht wird gemessen. Und aus dieser Intensität des Lichtsignals kann man die Ozonkonzentration in der Luft bestimmen.
Und wird das denn oben am Ballon hängend schon alles registriert oder wird es per Funk auf die Erde gebracht?
Das wird während des Aufstiegs vom Boden bis zum Platzen des Ballons in etwa 35 bis 40 Kilometer Höhe, werden die Signale an die Bodenstation gesendet und dort von einem Schreiber aufgezeichnet oder von einem Computer.
Und was ist das Neue an dieser kleinen goldenen Box?
Ja, an dieser kleinen goldenen Box ist eigentlich einiges neu. Zum ersten Mal ist es halt möglich, mit Ballonsonden bis über 35 Kilometer Höhe zu messen.
Weil die so leicht sind, die Sonden?
Nein, nicht nur deswegen, sondern weil dieses Verfahren auch bis in niedrige Drucke hinein arbeitet, was bei anderen elektrochemischen Sonden, die in der wässrigen Phase arbeiten, nicht funktioniert. Sie frieren einfach zu in dieser Höhe. Und unsere arbeitet also bis unbegrenzt in 40 oder 45 Kilometer Höhe.
Bis der Ballon platzt. Das war übrigens Wilfried Spolser vom Institut für Physikalische und Theoretische Chemie. Und nun noch einmal Wolfgang Nölke, der ein paar Meter weiter von mir steht, an einer ganz interessanten Messapparatur für die Kosmetik.
Ja, vielleicht zunächst noch eine kleine Meldung von mir. Die katalytische Verbrennung ohne Flammen demonstriert hier auch die Fachhochschule Münster. Und zwar in einer Mülldeponie. Oxide und unedle Metalle werden als Katalysator eingesetzt und auf Wabenkörper von in die Deponie eingebrachten Schaumkeramiken gedampft. Vorteil ist dann, dass sich die belastenden Kohlenwasserstoffgase nicht mehr entzünden können und der dort molekular gebundene Schwefel, Chlor oder Fluor nicht in die Atmosphäre gelangt. Also damit wären wir beim Thema Biotechnologie und am Stand der Gesamthochschule Universität Essen. Und als Einleitung haben wir hier eine supraleitende Keramikzelle, die mit flüssigem Stickstoff aus der Thermoskanne gefüllt wird, von Erika Thomi. Ja, und so hört sich das an. Es fließt. Der flüssige Stickstoff fließt hier raus, aber er kommt gar nicht erst auf den Boden an, sondern er verdampft noch rechtzeitig. Es ist sehr kalt und das supraleitende Element schwebt über dem Magneten. Erika Thomé, nebenan haben Sie eine Messeinrichtung aufgebaut, um die Materialeigenschaften fester und flüssiger Stoffe zu bestimmen. Hier, es sieht aus wie Milch.
Ja, das hier ist, was Sie hier sehen, ist unsere Messzelle, mit der wir flüssige Systeme untersuchen können. In dieser Messzelle ist eine Emulsion drin, wie man sie eben auch aus dem Haushalt täglich kennt, Körperlotion und so weiter. Und wir können also mit dieser Methode schon nach kurzer Zeit Aussagen über die Stabilität dieser Probe fällen, ohne aufwendige Lagertests machen zu müssen.
Wir haben hier links einen Zylinder stehen und rechts einen Zylinder stehen. In dem linken Zylinder sind oben und unten, glaube ich, Messeinrichtungen eingebracht, aber die Milch ist bis oben hin weiß und in dem rechten Zylinder hat sich unten schon weiß was abgesetzt und man kann durch das Glas hindurch sehen, dass oben eine etwas graubraune Flüssigkeit zu sehen ist.
Ja, in dieser Messzelle befindet sich eine Emulsion, die bereits schon zerfallen ist in den wässrigen Teil und in die Ölphase. Man sieht jetzt hier also schon eher die Konstruktion der Messzelle, die zu erkennen ist. Hier kann also das bloße Auge schon erkennen, dass diese Emulsion zerfallen ist, wohingegen mit unserer Methode es auch möglich ist, schon, wenn man noch nichts sieht, Aussagen darüber zu treffen, ob die ganz ist oder zerfallen.
Flüssige und feste Stoffe können gemessen werden. Ganz kurz noch vielleicht, wie die festen Stoffe gemessen werden.
Ja, die festen Stoffe, die können in einem Temperaturbereich von 20 Grad bis 700 Grad Celsius untersucht werden. Im Grunde genommen beruht die Messmethode, sie ist bei festen und flüssigen Systemen gleich. Wir messen also mit unserem Einheitsmessinstrument, dem Impedanzspektrometer, zeit- und temperaturabhängig unsere festen und flüssigen Proben.
Ja, und damit möchte ich zu Gerd Pasch zurückgeben, der den Weg inzwischen zu mir gefunden hat. Und er hat sicherlich die letzten Nachrichten noch zu lesen.
Wir gucken noch ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, es ist eine Minute vor 17 Uhr und eigentlich nur noch der Hinweis möglich auf unser Programm von morgen, auf die Erfindermesse in Genf, von der wir wieder berichten in Forschung aktuell. Dann ein Beitrag über die Kernphysikertagung in Berlin. Und noch einmal kommen wir natürlich auch morgen wieder zur Hannover Messe zurück. Und da mit der Frage, was hat die Wirtschaft von der Hochschule und von deren Forschung?
Ja, damit vielen Dank nach Hannover, Gerd Pasch und Wolfgang Nölke. Forschung aktuell morgen, haben wir schon gehört. Ich verabschiede mich auch hier aus Köln.
Das war Forschung aktuell aus Naturwissenschaft und Technik. Redakteure am Mikrofon Edgar Forschbach in Köln und Gerd Pasch in Hannover.